Big Show 579, auf geht's mit einer fantastischen Fußballrunde. Zum einen mit einem Mann, von dem ich jetzt erfahre, dass er in Wien war. Und ich war in der Steiermark. Ich hätte nach Wien kommen können, Toni Tomic, wenn ich es geahnt hätte. Du hast dir dort die Kroaten angeschaut. Guten Morgen, lieber Toni.
Ich habe mir dort Österreich angeschaut, so ist es.
Ja, genau, du bist wegen Österreich nach Wien gefahren. Du Lügner. Gut, dann haben wir auch dabei einen Mann, der sich seit Jahren auch und vor allem mit der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt. Das ist Sebastian Wessling von der Funke. Grüß dich, Sebastian, Funke Mediengruppe. Servus, Sebastian.
Hallo.
Und dann müssen wir auch noch sprechen, wir sprechen gerne mit Jan Platte, der meinen persönlichen WM-Favoriten zu einem 1:0-Sieg in Portugal kommentiert hat, nämlich Spanien. Guten Morgen, lieber Jan.
Guten Morgen.
Sebastian, bist du schlau geworden aus den beiden Auftritten der deutschen Fußballnationalmannschaft? Überall herrscht Ratlosigkeit, aber ich hoffe nicht bei dir, nach dem 0:1 gegen Ungarn und nach dem 3:3 in Wembley. Ich wurde in New York gefragt von einem Reporter von beIN Sports, war es, glaube ich. Wer könnte Fußballweltmeister werden? Ich habe ganz natürlich auch Deutschland aufgezählt. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, Sebastian.
Tja, werde ich mal versuchen, jetzt sehr selbstbewusst über meine vorhandene Ratlosigkeit hinwegzutäuschen.
Bitte, mach das.
Ich würde hinter das Thema Deutschland wird Weltmeister stand jetzt auch ein sehr großes Fragezeichen setzen. Das hätte ich allerdings auch vor den beiden Spielen gesetzt. Da sehe ich immer noch andere Mannschaften, die etwas weiter sind in der Entwicklung. Die beiden Spiele haben natürlich die Zweifel eher gestärkt. Also das sehe ich ganz genauso wie du und wie alle anderen. Gerade das Spiel gegen Ungarn, das war doch in sehr vielem sehr enttäuschend. Das gegen England war ein bisschen besser, aber hat auch so diverse Fragezeichen in diversen Mannschaftsteilen aufgeworfen. Und was mich vor allem gewundert hat, war, dass anders oder ein bisschen wie zu früheren Zeiten in der Endphase unter Jogi Löw man diesmal nicht so richtig die Idee gesehen hat. Also eigentlich hat sich Hansi Flicks Nationalmannschaft bislang ja eigentlich meistens dadurch ausgekennzeichnet, dass man sehr genau gesehen hat, was der Trainer will von der Mannschaft und dass sie das gespielt hat. Und das habe ich diesmal vermisst. Und das hat mich eigentlich fast am meisten erschreckt.
Jan, gibt's was Spezielles, was dich irritiert hat? Mich hat zum Beispiel irritiert, dass man eine 2-0-Führung relativ leichtfertig in sehr, sehr kurzer Zeit plötzlich in eine 2-3, in einen 2-3-Rückstand umwandeln hat lassen.
Ja, ich erinnere mich aber auch an Spiele gegen Schweden. Ich glaube, da hat man 4-0 geführt in Berlin.
Ah ja, stimmt. 4-4
zu spielen. Also wir haben sowas alles schon erlebt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das so mit anderthalb Augen irgendwie verfolgt und habe also viele Länderspiele jetzt auch in den letzten Tagen geguckt. Und ja, also dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt nicht da irgendwie super Fußball gespielt hat, hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, weil auch die letzten Spiele, und ich habe auch nicht alle gesehen, ehrlich gesagt, also zumindest nicht in Gänze, waren jetzt ja auch nicht so, dass man dachte, Mensch, die sind ja wirklich seit Ewigkeiten so gut drauf. Ganz gleich, ob gegen Ungarn oder in Wembley dann gegen England, die werden da schon großartige Spiele hinlegen. Dafür gab es ja eben dann auch in den jeweiligen Vereinen, wo die Jungs dann herkommen, irgendwie zu viele Ungereimtheiten und kleinere, größere Formdellen oder so. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, wow, ist das schlecht? Also die erste Halbzeit gegen Ungarn, stimmt, die war dann schon sehr erstaunlich, fand ich auch. Aber ja, danach, es war Bemühen da, es passt irgendwie so in den Kontext, finde ich gerade, von viel Fußball. Und man weiß nicht so genau, und das betrifft ja nicht nur die DFB-Auswahl, wo man wirklich steht, jetzt ein paar Wochen vor der WM.
Ja, zum allgemeinen Standing dann vielleicht eh gleich mehr. Toni, diese Abhängigkeit, die immer beschrieben wird vom FC Bayern München, von der Form der Spieler beim FC Bayern München, ist die wirklich so eindeutig, wie sie gerne beschrieben wird?
Also ich würde jetzt erstmal sagen, nein. Klar, hilft natürlich immer, wenn der FC Bayern gut spielt, dass die Jungs dann auch mit dementsprechendem Selbstvertrauen zur Nationalmannschaft kommen. Aber ich würde eher jetzt so ein bisschen bei Sebastian bleiben, bei Deutschland. Also wenn ich die letzten zwei Länderspiele gesehen habe, fehlt mir so ein bisschen die Idee dahinter, beziehungsweise auch eine gewisse Handschrift. Und es ist ja so, dass du gewisse Automatismen einfach brauchst, um ein gutes Turnier zu spielen. Und wir wissen auch, dass bei dieser Weltmeisterschaft es einfach so ist, dass du kommen musst und diese Automatismen müssen sitzen, weil sonst, du wirst sie jetzt nicht mehr einspielen können. Großartig über 2-3 Freundschaftsspiele noch. Eins ist zwar noch da gegen einen schwächeren Gegner, Aber generell, wenn du sie bislang noch nicht angespielt hast, dann wird es auch nicht passieren. Und klar wird sicherlich dann eventuell auch helfen, dann, wenn die Jungs von Bayern München dann zu dem Zeitpunkt der Weltmeisterschaft dann vielleicht eine gute Saison gespielt haben. Aber das können wir jetzt nicht wissen. In 6 Wochen sieht es vielleicht anders aus. Vielleicht ist ein neuer Trainer da, wer weiß. Also das ist alles
Zukunftsmusik. Da wette ich dagegen, Toni. Unmöglich, absolut unmöglich, dass die Bayern Nagelsmann Alter. Rausschmeißen. Unmöglich.
Bei Bet365 meinst du?
Nein, ich hab keinen Wettsponsor mehr. Aber, okay. aber es ist für mich also unvorstellbar.
Ich habe im Fußball gelernt, dass ich keine Wetten eingehen sollte.
Gut.
Und vor allem nicht beim FC Bayern München. Ja. Also ich hätte jetzt auch gedacht, Jens, also auf keinen Fall mit Nagelsmann. Aber es gibt Dynamiken im Fußball, die kannst du manchmal nicht aufhalten und dann geht es manchmal sehr, sehr schnell und ja, also wir werden sehen.
Wo, Sebastian, siehst du denn die größten Probleme? Kai Havertz hat 2 Tore geschossen, war sonst sehr unauffällig, aber die 2 Tore waren, ich fand auch das 2. Tor irgendwie schon Zucker, weil er da die Ruhe behält und den Ball dann ganz elegant vorbeischiebt. Ansonsten hat man jetzt nicht so viel von ihm gesehen. Ist es der Neuner, der Mannschaft fehlt, wo man plötzlich draufkommt, dass er fehlt? Unser lieber Freund Thomas Wagner hat ja vor längerer Zeit ja auch mal spaßeshalber gesagt, der Terodde, nehmt den halt einfach mit, der weiß, wo das Tor steht, ist halt ein Neuner. Ist das das Hauptproblem vorne oder ist das Problem eher hinten, dass man dann doch in relativ kurzer Zeit auch mal 3 Tore gegen England kriegt, die davor nicht viel getroffen haben?
Also wenn ich jetzt von diesem einen Spiel weggehe, dann würde ich jetzt, glaube ich, wäre die Abwehr nicht die größte Baustelle. Es hat ja auch Antonio Rüdiger gefehlt, der normalerweise spielt und in der Nationalmannschaft jetzt inzwischen auch seit Jahren einen sehr guten Job macht. Also sehe ich jetzt zumindest die Innenverteidigung jetzt nicht als die größte Baustelle. Sturmzentrum ganz klar, ist ja auch nicht ganz überraschend. Das fehlt eigentlich im Prinzip, seit Miroslav Klose aufgehört hat, fehlt ja der deutschen Nationalmannschaft ein richtiger Mittelstürmer. Timo Werner hat das ab und an gut machen können, hat ja auch eine ganz gute Torquote eigentlich sogar unter Hansi Flick, aber ist natürlich jetzt nicht der Mittelstürmer, mit dem du irgendwie gegen tiefstehende Gegner, die auch mal Freiräume im Strafraum wühlst, der auch lange Bälle festmachen kann und so, all das, was du eigentlich auch mal brauchst, diese ganze Facette fehlt dadurch dem deutschen Spiel. Das kann Kai Havertz besser, das hat er, finde ich, in Chelsea sehr passabel gelernt. Er ist jetzt allerdings natürlich auch kein Mittelstürmer auf Weltklasse-Niveau unbedingt. Er ist ein Spieler auf Weltklasse-Niveau, finde ich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so der reine Mittelstürmer seine beste Position ist, auch wenn er ein klasse Stürmer-Tor geschossen hat gegen England. Also das ist für mich schon die größte Baustelle. Und eine andere, nicht ganz unwesentliche, finde ich, ist im Mittelfeldzentrum. Also Joshua Kimmich macht mich als wenn er alleiniger Sechser spielen muss, nicht so ganz glücklich, muss ich ehrlich sagen. Also auch er ist ein sehr guter Spieler, aber für mich jetzt auch nicht der klassische Sechser. Dafür lässt er hier und da dann doch zu viele Lücken, dafür verliert er Bälle an Stellen, wo er sie nicht verlieren sollte. Also idealerweise bräuchtest du eigentlich noch so eine richtige Abräumautorität im Zentrum neben Kimmich, aber die gibt der deutsche Fußball halt aktuell nicht her. Und das sind so für mich eigentlich so die beiden größten Stellschrauben. Da hast du natürlich Außenverteidigerpositionen, sind auch seit Jahren irgendwie problematisch. Da muss man mal schauen, was sich Hansi Flick da einfach fallen lässt.
Es ist jetzt gerade ein Sakrileg passiert, denn ich glaube, Sebastian Wessling ist der erste Journalist, der sich tatsächlich traut, Joshua Kimmich zu kritisieren. Jan, stimmst du? Oder ein kleines bisschen runterzuholen vom Podest. Jan, stimmst du da überein?
Ach, ich habe auch ehrlich gesagt sehr über Ilkay Gündoğan gestaunt und wahnsinnig viele Ballverluste und Pässe, die ich so nicht von ihm gewohnt bin. Ich würde sagen, Joshua Kimmich war jetzt nicht schlechter als seine Nebenleute. Der hat ja auch jetzt in der letzten Saison bei Bayern so seine Schwierigkeiten hier und da gehabt. Aber zu Saisonbeginn jetzt wieder ein sehr gutes Niveau bei den Münchnern gehabt, bis dann eben diese Serie der sieglosen Spiele anfing. Also ich würde ihn jetzt tatsächlich nicht in Frage stellen, aber bin bei Sebastian, das ist natürlich entscheidend, ist, wer mit ihm an der Seite spielt. Und also wie viele gute Spiele der mit Leon Goretzka, der jetzt auch kein klassischer Sechser-Abräumer ist, das ist klar, aber gemacht hat, also wie sehr ihm jemand hilft, der dann mit der nötigen Muskelmasse eben irgendwie auch mit dabei ist und verschiedene Rollen auch an seiner Seite übernehmen kann, dass es ein gutes Wechselspiel gibt, das wissen wir, wie wichtig das ist. Aber ich finde, also jetzt, wo du eben auch die Problemstellen angesprochen hast, also ich finde, es gibt sie tatsächlich überall. Also ich meine, Sebastian hat es jetzt auch noch gesagt, die Außenverteidigerposition, auch ein Schlotterbeck, also was machst du dann da in der Innenverteidigung, mit welchem Duo gehst du dann da wirklich rein in die Weltmeisterschaft? Das wird mir auch nochmal interessant, ob jemand wie Mats Hummels vielleicht zurückkommt und vorne, also wenn du Timo Werner da gerade siehst und seine Aktionen auch in England, das ja, ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwie wahnsinnig viel Hoffnung hast, dass der irgendwie Torschützenkönig wird dann bei der Weltmeisterschaft, die ansteht. Also es gibt überall, finde ich, so diese Problemstellen. Ja. Wie Toni sagt, es wird ganz interessant, wer das da in den nächsten 6 Wochen vielleicht auch über Vereinsarbeit hinbekommt, sich zumindest so gut zu fühlen, dass er denkt, okay, ich schaffe das, und dass es dann eben auch so eine Gruppendynamik gibt.
Ich möchte mal vielleicht ganz, ganz kurz noch klarstellen, damit das nicht falsch rüberkommt. Also ich spreche Joshua Kimmich nicht die Qualität ab.
Nein.
Er ist ein herausragender Fußballer, aber wenn er so als alleiniger Sechser gefordert ist und um ihn herum nur sehr offensiv denkende Spieler stehen, dann finde ich, hat er seine Probleme. Das ist nicht seine ideale Rolle. Und Goretzka wurde ja angesprochen, der ist jetzt auch nicht der defensiv denkende, aber da stimmt halt die Abstimmung aus dem Verein. Die kennen sich sehr gut, da passt einfach die Abstimmung sehr gut. Das klappt dann besser. Aber wenn er eben als alleiniger Mann da gefordert ist, alle defensive Lücken zu schließen oder da das Spiel alleine sozusagen zu lenken, zu kontrollieren, da finde ich, da hat er Probleme, die ein Sechser auf Weltklasse-Niveau nicht haben sollte. So.
Gleich,
es gibt viele Leute, ja, die ihn lieber als Rechtsverteidiger sehen würden. Also,
ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ja, er braucht zumindest irgendwie einen neben sich, der nicht nur offensiv denkt.
Ja.
Um ganz kurz nochmal bei dir zu bleiben, Sebastian, weil der Name Mats Hummels gefallen ist. Möchte Mats Hummels mit zur WM fahren? B, gibt es eine Chance, dass er mit zur WM fährt?
Also ich bin mir sehr sicher, dass er möchte. ich denke, die Chancen sind jetzt nicht gesunken in den letzten Wochen. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Also ich finde es ehrlicherweise ein bisschen schwierig, wenn man jetzt einen Spieler mitnimmt, der jetzt die ganze Zeit nicht dabei war. Klar wird immer gesagt, Mats Hummels, den braucht man vorher nicht testen, den braucht man nicht sehen, der kennt das alles. Aber ich fand das auch bei der letzten EM nicht glücklich, dass dann auf einmal da kurz vor Toreschluss Mats Hummels und Thomas Müller durchs Tor marschierten. Und das fände ich auch in diesem Fall nicht glücklich. Und da bin ich sehr gespannt, wie Hansi Flick das machen wird. Ich wage es da nicht, eine Tendenz abzugeben. Ich finde, wenn du das Ziel hast, dass du sehr, sehr hoch spielst mit deiner Mannschaft, die Gegner sehr aggressiv unter Druck setzt, dass deine Kette oben an der Mittellinie verteidigt, dann würde ich Mats Hummels eher nicht nehmen, bei all seinen Qualitäten. Da fehlt ihm dann einfach das Tempo, um dann die Gegner abzulaufen. Wenn du allerdings davon ausgehst, dass du in einigen Spielen richtig leiden wirst, beispielsweise gegen Spanien, dass du da sehr viel tiefer stehen wirst, dass du da sehr viel am eigenen Strafraum verteidigst, dann ist Mats Hummels einer der Besten, die du haben kannst. Das hast du in den Spielen jetzt Dortmund gegen Manchester City gesehen, dass er da über sein Stellungsspiel und über seine Zweikampfstärke enorm viel abräumt. Also das ist einfach so eine Grundsatzentscheidung, die du dann treffen musst. Was für ein Spielertyp du dann letztlich drin haben willst.
Ja, zu Spanien und der Leidensfähigkeit. Ich habe sehr gelitten. Wann war es? Am Montagabend oder am Dienstagabend? Keine Ahnung, als Jan das kommentiert hat in Portugal. Aber ich habe aus anderen Gründen gelitten. Vielleicht bevor wir zu diesem Spiel kommen, Toni, ganz generell die Nations League. Also in meiner Twitter-Timeline gibt es immer noch Leute, unnötiger Wettbewerb und wer braucht das überhaupt? Also mittlerweile, mich freut's viel besser als diese sinnlosen Freundschaftsspiele, wo dann die Hälfte der Mannschaft absagt. Wie geht's dir mit der Nations League mittlerweile?
Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich mich angefreundet habe mit der Nations League.
Ja.
Am Anfang habe ich so ein bisschen damit gefremdelt. Ich glaube generell, dass niemand ein großer Freund ist von der Nations League, die man dann ans Ende der Saison legt und dann mit 4 Spielen in 12 Tagen abwickelt. Das war sicherlich kein gutes Argument für die Nations League. Aber an sich letztendlich finde ich die Art und Weise, dass man diese Freundschaftsspiele, wie du gesagt hast, diese sinnlosen Freundschaftsspiele ersetzt hat durch einen kompetitiven Wettbewerb, finde ich gut. Und man sieht ja auch, dass sie angenommen wird. Also manche früher, manche später, also manche Nationalmannschaften früher, manche später. Und vor allem auch, was für Ergebnisse dann zustande kommen können.
Wir machen eine kurze Pause und stürzen uns dann auf Spanien, stürzen uns auf die Kroaten und was uns sonst noch gerade einfällt.